die Show.
Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier wieder Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom, und Hi. Ulrike Kuhlmann aus der CT-Redaktion.
Hallo.
Und zwar möchten wir heute ein bisschen über Displays, Display-Technik reden, weil ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, am Wochenende hattest du einen Artikel mit verantwortet von einem Autoren. Da wurde mir wieder mal klar, dass ich so überhaupt keinen Überblick habe, was da gerade passiert. Da ging es um Mikro-LEDs als quasi nächster Schritt oder nächste spannende Technik, genau. So rum was. Aber vielleicht kann man erstmal kurz nochmal sagen, was überhaupt der Stand ist. Also ich würde jetzt erstmal vor allem bei Fernsehen reden, da hast du es so im Blick.
Ist egal.
Also da ist erstmal, weil so wie ich es jetzt verstanden habe, ist bei Fernsehen ist LCD immer noch die Technik, die so am weitesten verbreitet ist.
Genau,
also
genau.
Bei denen, die verkauft werden.
Ja.
Bei Handys wiederum ist es ja schon so ein bisschen anders. Da sind
die OLED ziemlich weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob sie schon in der Mehrzahl sind. Das glaube ich eigentlich nicht. Dazu sind sie eben doch noch teurer. Ja. Also man ist einfach so, OLED sind auch im Handybereich immer noch teurer als LCDs. Deswegen glaube ich, die so richtig günstige, kleine, die ja doch noch in großen Mengen verkauft werden, das müssen nicht unbedingt OLED sein. Aber im Fernsehbereich ist es ganz eindeutig. Die OLEDs findet man nur im High-End-Bereich und außer mal, wenn es Angebote gibt oder so. Und die kosten halt deutlich über 1.000, eher über 2.
Vielleicht kann man ja kurz nochmal, bevor wir dann jetzt auf die neue Technik kommen, nochmal kurz den großen Unterschied zusammenfassen. Wenn ich es richtig, ich versuche es erstmal zusammenzufassen, ist es bei LCDs so, da ist ein Punkt, der ändert die Farbe, wird aber von hinten beleuchtet.
Ja.
Es wird schon, und bei LEDs leuchtet der Punkt selbst oder halt nicht.
Ja.
Und das ist der große Unterschied, weil er dann halt, wenn er nicht leuchtet, besonders, weil das ist irgendwie so das Wichtige, ist der Schwarzwert.
Genau. Okay. Das ist ganz gut, wenn der Punkt nicht leuchtet, ist es wirklich aus, und das ist bei LCDs nicht. Das gibt es auch, die werden partiell ausgeschaltet, also nicht der Pixel, also nicht der Bildpunkt, sondern vielleicht die größere Fläche drumherum, also was weiß denn ich, 10 Zentimeter in beide Richtungen. Die werden schwarz geschaltet, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Dimming auf Pixelebene, wo du wirklich den Bildpunkt ausmachen kannst.
Und es ist technisch einfacher, diese quasi durchstrahlten LCD-Punkte herzustellen, als die selbst leuchtenden LEDs.
Mhm, ja.
Das ist so. Okay, ja,
das ist einfach so etablierte Technik, das ist soweit durch, das können die Hersteller. Bei OLEDs ist es im Prinzip im Augenblick nur ein Hersteller, der das in groß machen kann, das LG.
Ah, und die, genau, und das war das, was du in dem Artikel zusammen.
Ist das denn inzwischen stabil? Am Anfang gab es ja immer so Bedenken, dass das nicht wirklich stabil ist, dass es nicht hält.
Und ja, also
die haben auch lange gebraucht, bis sie die großen OLEDs hergemacht haben. Da gab es auch Handy, die schon länger.
Ja.
Wenn die großen da echt lange gebraucht haben, bis die dann im TV kamen.
Also diese Schichten so gleichmäßig aufzubringen und das anzusteuern und das halt halbwegs kostenverträglich. Das ist. Eigentlich ist es immer noch ein Problem, aber LG hat es zumindest so weit im Griff, dass die Fernseher verkauft werden.
Okay.
Aber eigentlich ist es ja jetzt auch so ein bisschen entgegen der Erfahrung, die wir sonst haben, dass es ist es leichter und billiger, das für Handys zu machen. Also die kleinere Technik ist weiter als die große.
Ja, also ist in dem Fall tatsächlich auch so. Bei den großen OLEDs, also für TVs ist es so, die machen so eine Leuchtschicht. Und die können sie partiell ansteuern, wirklich auf Pixelebene. Also jedes Pixel hat mehrere Transistoren und die steuern es an. Und darüber liegen Farbfilter. Also die Leuchtschicht leuchtet weiß. Natürlich leuchtet die nicht weiß, aber weißes Licht gibt es ja nicht. Aber es ist jedenfalls weiß und darüber sind die Farbfilter. Und durch diese Farbfilter wird eigentlich der Bildpunkt erst bunt. Während im Smartphone, da druckt man die Leuchtschichten schon in roten, grünen und blauen Schichten auf. Also man macht wirklich eine rote Leuchtschicht, eine grüne Leuchtschicht, pixelweise. Und das macht man im Fernsehbereich nicht, weil das zu teuer ist. Also insofern ist, das ist aber eigentlich das Bessere natürlich, ne? Wenn die Leuchtschicht selber in rot leuchtet und nicht durch einen Farbfilter, weil jeder Filter ist ja ein Verlust.
Ja.
Das muss man sich ja vorstellen, da sind jetzt drei Filter nebeneinander, rot, grün, blau, und es leuchtet weiß. Für Rot mache ich das Grüne und das Blaue aus. Das heißt, zwei Drittel der Energie geht einfach weg.
Ja.
Während wenn du die Schichten selber leuchten lässt in den Farben, dann machst du Rot an und hast 100% der Energie.
Und deswegen sind OLEDs energiesparsamer?
Beim beim Handy müssten sie es eigentlich sein, ja.
Genau. Wenn du viel schwarz machst.
Genau, ja, danke.
Das ist immer so. Das habe ich gelernt. Ich habe jetzt fast nur noch OLED-Handys gehabt und die ist schon fast, also sehr brillant halt, das Display. Und du hast halt von vornherein gelernt, am besten schwarzen Hintergrund machen. Genau. Das ist gut. Dann verbrauchen sie wenig Strom. Ja. Und das merkst du, merkst es tatsächlich, wenn du so ein schönes Bild hast, wo du viel Weiß drin hast als Hintergrund benutzt, oder ob du nur einen schwarzen Hintergrund hast, das merkst du tatsächlich in der Akkulebensdauer, Laufzeit. Ja. Da gibt's aber zu OLEDs gibt es gleich auch die Frage, oder gab es gleich schon die Frage, oder so, gibt es denn schon Fakten zur Lebensdauer? Also ich weiß es von meinen Handys, dass ich das Handy immer ausgetauscht habe, bevor das OLED kaputt war oder Einbrenneffekte zeigte.
Ja. Also aber wir haben einzelne schon Handys gesehen, wo man so einen Einbrenneffekt hatte, haben wir allerdings bei LCDs auch schon gesehen. Bei LCDs ist es tatsächlich nicht so kritisch. Bei Smartphones ist es tatsächlich nicht so kritisch. Ich meine,
weil die Lebensdauer nicht so.
Wie lange hat man so ein Ding? Also nach 5 Jahren spätestens sagt man doch, Mensch, jetzt ist aber auch irgendwie Neues fällig. 5 Jahre halten die das aus. Die werden ja nicht in ihrer Leistungsspitze betrieben. Mhm. Also die Hersteller betreiben die so, dass die eben nicht immer voll Power liefern müssen und von daher halten die aus. Bei Fernsehern ist das ein bisschen anders. Nach 5 Jahren würde ich so einen teuren OLED-Fernseher noch nicht wegwerfen wollen. Klar. Dann wandert er vielleicht ins Nebenzimmer. Aber wegwerfen ist nicht. Und deswegen müssen die viel länger durchhalten. Wir haben selbst keine Erfahrung gesammelt bis jetzt, wie die Lebensdauer ist. Also ich weiß jetzt, dass 1-2 Kollegen inzwischen ein OLED zu Hause haben. Da werden wir ja dann die Erfahrung kriegen, aber das dauert natürlich noch. Ja. Wir haben hier noch keine Langzeittests gemacht. Aber natürlich, ja, die Einbrennthematik ist da. Na klar. Ja. Das ist so wie früher bei Plasma. Ja. Die Schicht nutzt sich ab. Mhm. Ja. Also in Wirklichkeit ist es nicht ein Einbrennen, sondern ein Ausbrennen. Wenn das so kritisch wäre, dann hätten sich aber schon sehr, sehr viele beschwert.
Ja. Ich habe die Frage gleich zu dem Handy, das wir legen. Ja, das ist ein Nexus 6, das ich gekauft habe, als es direkt als es rauskam. Und da ist noch nichts von Einbrennen zu merken. Und das ist jetzt zweieinhalb Jahre, so ungefähr.
Älter? Ich weiß nicht.
Ich glaube, 2,5 Jahre. Und da ist noch nichts zu merken vom Einbrennen. Ja. Ich meine, und du hast beim Handy ja schon oft, der Startbildschirm ist ja immer gleich und so. Das heißt, die Gefahr, dass es einbrennt oder ist,
wäre schon gegeben. Also eher noch als beim Fernseher, würde man sagen, dass oben die.
Ja, wobei beim Fernseher hast du ja noch mehr immer gleiche Sachen. Wenn du immer die Öffentlich-Rechtlichen guckst, dann hast du halt immer das Logo. Genau, oder für Gamer, die jetzt den Fernseher zum Spielen nutzen mit der PlayStation oder so, die dann bestimmte Steuerelemente immer drin haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass man die sieht. Aber ich hatte befürchtet, dass es viel mehr Beschwerden gibt. So spätestens nach 2 Jahren oder so habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Gibt es vereinzelt, aber...
Aber deswegen macht man bislang auch keinen PC-Monitor mit OLED, oder?
Das stimmt natürlich auch. Da kommt es dem die Technik gar nicht so zugute, weil du brauchst irgendwie viel Helligkeit und normalerweise wir lesen schwarzen Text auf weißem Grund. Das heißt, du hast auch immer eine hohe Energiedichte, weil du musst immer weiß machen und so. Das ist aber nur ein Grund. In Wirklichkeit ist die Fertigung zu teuer.
Okay.
Weil du müsstest die Technik nehmen wie beim Smartphone, weil du willst ja wirklich auf Pixelebene Monitor haben und das ist teuer.
Ja. Ich wollte gerade noch wegen den Fernsehern, weil du gesagt hast, nach 2 Jahren noch keine Beschwerden. Also ich hatte die Woche eine Statistik, der durchschnittliche Fernseher in Deutschland wird 7 Jahre genutzt. Also von daher ist ja noch...
Und dann ist er, glaube ich, immer noch nicht kaputt oder wird nicht weggeworfen, sondern dann geht er eben in die Zweit- oder Drittverwertung.
Genau, aber das ist jetzt der Stand der Dinge. Und jetzt kommt mit Mikro- und oder Mini-LEDs, das ist schon eine neue Technik. Das sind nicht OLEDs?
Genau.
Was ist da der Unterschied?
Ja, das ist ganz gut. Das sind nicht OLEDs. Die Mikro-LEDs, wenn die dann ein einzelnes Pixel ersetzen, also wenn jeder Bildpunkt ist dann eine LED, dann sind das eigentlich anorganische OLEDs. Weil das ist dann, also LED sind anorganisch und die Technik ist aber eigentlich die gleiche. Du hast einen Leuchtpunkt, die LED leuchtet oder leuchtet nicht. Du kannst sie fein ansteuern und ausmachen. Das ist also der Vorteil ja von OLEDs auch und das würden dann die Mikro-LEDs auch können. Die Technik ist extrem anspruchsvoll. Also die sind super, super klein. Wir hatten eben noch mal geguckt, wie viel waren es? 0,1
also bei Mikro-LEDs
kleiner als 0,1 Millimeter.
Ja. Ja, genau. Also das Maximum sind 0,1 Millimeter.
Haben wir so mal, hat man mal so definiert. Ne?
Also 0,003
genau. Millimeter. Und das ist schon super klein.
Ja.
Das ist technisch beherrschbar, aber was den Leuten irgendwie noch nicht so richtig klar ist, wie kommen die, also für so kleinere, für Smartwatch zum Beispiel, das gibt es ja schon, da ist es einfach, weil ich kann die LEDs einfach auf dem Wafer wachsen lassen.
Mhm. Okay.
Ich nehme also die lasse ich da drauf, ich schneide einfach so ein Stückchen aus dem Wafer, wo die LEDs drauf sind. Jetzt stellt man sich mal vor, einen Fernseher, bleiben wir bei dem großen. So große Wafer gibt es noch nicht. Mhm. Das heißt, ich muss die LEDs von dem Wafer nehmen und auf ein anderes Substrat bringen.
Mhm.
Dann nehme ich zwar nicht einzelne, sondern ich nehme Felder, aber letztendlich nehme ich wirklich, ich nehme die und dann Pick and Place, sagt man dazu. Ja. Also ich nehme die rüber und da. Und jetzt bei solchen Vorgängen, das sind ja mechanische Vorgänge, bei mechanischen Vorgängen geht immer was kaputt.
Ja.
In so einem, das wird ist eine teure Technik, da wird man eher so auf 8K gehen oder so. Da sind, auch wenn man nur ich habe das mal ausgerechnet, wenn man nur 0,1% kaputt hat oder so, dann sind es immer noch zigtausende von LEDs, also sprich Bildpunkten, die kaputt sind.
Quasi das schon will beim
Herstellen.
Und dann später ist
dann
ja
müssen so die repariert werden, das kann man.
Ja.
Mhm. Aber das kostet ja wieder.
Ist auch, die müssen, also wenn ich jetzt nicht die einzelnen nehme, sondern tatsächlich so im Prinzip Packages von mehreren Mikro-LEDs, dann müssen die einzelnen Packages ja aber auch gleich funktionieren. Also
und die müssen alle heile sein.
Parameter haben.
Ja, das kommt noch dazu.
Also weil ich stelle mir das jetzt nur vor, also ganz naiv, weil ich habe zu Hause mir im Flur ein paar LED-Lampen reingemacht, die aus SMD-LEDs aufgebaut sind.
Ja.
Wenn du genau hinguckst, dann haben die alle ein bisschen unterschiedliches Licht. Das darf ja beim Fernseher aber nicht passieren.
Nein, das darf beim Fernseher nicht passieren.
Aber das wenn das jetzt so nicht, schwierig ist,
warum
ist das denn jetzt die Technik, wie auch in dem Artikel ihr das geschrieben habt, oder der Bob Breaks, warum ist das denn überhaupt dann so spannend?
Weil die voll cool ist. Weil die nicht die Probleme von OLEDs hat. Mhm. Die sind super hell. OLED hat ja immer noch das Problem, die sind nicht so hell.
Ah, okay.
Oder ich kann sie natürlich heller steuern, aber wenn ich das mache, verbrauchen sie halt viel Energie.
Okay.
Und kommen auch schneller an ihre Leistungsgrenzen, die Lebensdauer sinkt und so weiter. Das ist bei LEDs nicht. Das ist toll.
Ja.
Die sind winkelunabhängig.
Mhm.
Die haben eine lange Lebensdauer, anders als bei OLED. Da hat man ja immer Angst, dass die Lebensdauer auch begrenzt ist. Die brennen nicht ein.
Mhm.
Also alle Nachteile, die OLEDs haben, die haben die nicht. Aber die bringen die Vorteile mit. Ich kann wirklich jedes Pixel ausschalten. Ich bin winkelunabhängig und so weiter. Deswegen sind die natürlich total interessant.
Mhm.
Aber eben schwer herzustellen.
So wie du es beschrieben hast, könnte es ja wieder sein, dass sie dann zuerst auf kleineren Displays, also auf Wearables, aber auch Smartphones.
Ja. Genau. Das so wird so. Da ist natürlich ein Nachteil jetzt gegenüber den OLEDs. Micro-LED-Displays sind nicht flexibel.
Du kannst sie noch
um die Ecken biegen, so ein bisschen. Also man kann sie noch so im Smartphone anpassen, aber aufrollen ist schon schwierig.
Ja gut, dann es gibt ja noch keine flexiblen, die werden immer angekündigt, dann kommen die angekündigt.
Es gibt ja schon von LG so dieses eine OLED, was man so ein bisschen wackeln kann und so. Das könnte man mit den Micro-LEDs wahrscheinlich auch noch. Ist ein mechanisches Problem eher. Aber wirklich beliebigen Formen anpassen, was man ja mit OLEDs machen kann, kann man mit Micro-LEDs nicht. Also da sind eben die Einschränkungen. Wenn ich was aufrollen will, da kann ich die nicht nutzen. Aber wenn ich einfach nur großen Fernseher haben will, dann ginge das.
Aber die Technik, jetzt ist mir erst eingefallen, was du meinst, das war glaube ich war das auf der IFA oder auf der CeBIT, dieser Fernseher, der so verschwindet im
auf der CES war das.
Auf der CES und den man so aufrollt.
Genau.
Der war ja so total cool. Das würde dann damit schon wieder nicht mehr gehen.
Nein.
Ach Mist.
Ja,
gut, wobei, vielleicht kommt ja zwischendurch.
Dann können die auch eher nicht transparent sein. Das ist ja auch noch so ein Schritt.
Ah, okay.
Das kann OLED auch, weil die OLED-Schichten sind super dünn und da kann man durchgucken.
Das würde ja dafür sprechen, dass es nicht die eine Technik gibt, die sich durchsetzen wird, sondern für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Techniken.
Im Grunde genommen so, wenn man das jetzt erklären will, was ist denn Micro-LED? Das ist eigentlich wie so eine LED-Wand im Stadion, im Fußballstadion, nur eben klein. Also viel kleiner.
Ja.
Und da sieht man ja schon, auch die haben ja Probleme, wenn ja, da irgendwie, die sind ja modular aufgebaut, also jedes Fältchen hat so LEDs. Wenn da eins mal kaputt war, die tauschen das aus, dann ist es oft heller oder sieht anders aus oder so. Das darf natürlich im Fernsehbereich nicht sein. Die müssen also das immer gleich ansteuern, müssen im Prinzip auch so, es gibt ja jetzt die ersten LED-Kinos.
Genau, weil das war dann die nächste Sache, weil das wäre dann auch noch der Anwendungsfall, das war dieses Cinema-LED. Das ist quasi genau das, ich sage jetzt mal Gegenteil, weil da ganz groß haben sie dann auch wieder Vorteile offensichtlich.
Naja, die Vorteile sind die gleichen, sind super hell, super fein, aber auch da ist es zum Beispiel so, dass die, wenn jemand so ein Kino einrichtet, der kauft immer so ein paar Module mit und legt die auf Lager, falls mal was ausfällt, damit man nicht die Probleme hat. Das, was man für so eine LED-Streifen idealerweise
auch tut,
auch macht mit Binning. Genau. Man nennt es Binning, die nehmen aus der gleichen Herstellungscharge die und packen die da drauf.
Ach so, damit dann möglichst
damit nicht, das gleich ist, damit die Farbtemperatur gleich ist und die sich gleich verhalten. Ja. Also ist nicht ganz ohne. Das anderes Problem bei dem Kino, das ist mir gestern erst klar geworden. Es gibt von der DCI-Initiative einen neuen Vorschlag für einen Standard. Diese Cinema-LED-Wände, die müssen ja auch anders angesteuert werden. Die können ja prinzipiell HDR. Welches Format soll denn da unterstützt werden? Es gibt verschiedene Kinoformate und so weiter. Aber die haben eine bestimmte Größe. Es gibt, ich glaube, im Augenblick gibt es zwei Größen, genau. So ein Kino, wenn man jetzt hier so in Cinemax oder so, die haben ja unterschiedliche Säle mit unterschiedlich großen Kinos. Das funktioniert nicht so richtig.
Ach so.
Weil ich ja, ich kann jetzt zwar noch 25 Module drumherum packen, aber dann habe ich ja eine andere Auflösung. Deswegen kommt die von in diesem Standard, in diesem neuen von der DCI, die ist eine Reaktion auf diese Cinema-LEDs, sagen die, naja, dann müssen sie skalieren. Das durften die vorher nicht. Die dürfen bis jetzt keinen Kinofilm skalieren. Die müssen ihn so anzeigen, wie er gefilmt ist. Aber um da ein bisschen flexibler zu sein, sagt man jetzt, naja, dann skaliert es halt hoch oder runter, dann passt es auch so.
Aber da sieht man schon, da ist eine ganze Menge, was
irgendwie. So eine neue Technik bringt eine Menge, so einen Rattenschwanz hinterher.
Ja, vor allen Dingen, also irgendwie so, dass es da so Regeln gibt, dass man eskalieren darf und so, das ist ja irre. Das, ich habe gerade, ist nicht so wichtig, aber ich habe gerade Geschichte der UFA gelesen und so. Also, das ist völlig verrückt, was es da gerade im Kino- und Filmbereich tatsächlich an Auflagen gibt, von den an die Verleiher und dann wieder an die Kinos von den Hörnern. Das ist völlig irre. Ja. Wenn du in dem Geschäft bist, müsste wahnsinnig werden. Ja. Aber das ist
genau, aber dann würde man ja sagen, also ich glaube, Nico hat den Artikel bei uns geschrieben über diese die Cinema-LED-Screen. Ich weiß nicht, wo das in Deutschland jetzt war.
Zürich. Nico war in Zürich, aber jetzt ist in
Mannheim, glaube ich.
Irgendwo im Ruhrpott, dachte ich.
Okay, das kann man nachlesen. Genau. Aber auf jeden Fall hat er ja den Artikel angefangen mit, dass jetzt vielleicht eine 120-jährige Geschichte des Kinos endet, also die der Projektion. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist zumindest noch nicht klar, wie das dann jetzt. Also es gibt noch ein paar Hindernisse.
Es gibt noch was, die müssen noch was tun. Aber ich glaube schon, dass sich das durchsetzen wird. Das ist auch eine Kostenfrage. Aber das war ja interessant. Nico hatte ja einen Kinobetreiber da interviewt, also den in Zürich, und der hat gesagt, ich will diese LED-Wände, ich will keine Projektoren mehr. Da habe ich gedacht, huch, was ist jetzt denn? Das war mir gar nicht klar, die gehen ständig kaputt. Die Lampen sind teuer, man braucht viel Platz, die brauchen Pflege, die brauchen, das ist, glaube ich, für ihn am schlimmsten, die Feuerbestimmungen sind extrem, weil so ein Beamer wird ja sehr heiß und da ist viel Energie und so, und die müssen dann eine feuerdichte Wand zum Vorführraum, also zum Kinoraum, aus dem Vorführraum. Das entfällt alles.
Und sie können ein paar Reihen mehr ins Kino bauen.
Und sie können ein paar Reihen mehr und steiler und was weiß ich.
Die Steuerung ist wahrscheinlich einfacher.
Also und sie Projektor haben eben wahrscheinlich eine pflegeleichtere Wand, also eine pflegeleichtere Leinwand oder Projektion als mit Projektoren. Das war mir gar nicht klar, also welche Probleme diese Kinobeamer aufwerfen.
Okay, also ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die verschiedenen. Sind das so die Technik? Ich hatte auf, ich gebe die Frage mal weiter. Wir hatten es auf Twitter noch, das ist nochmal eine andere Technik. Du hast schon mal drüber geschrieben, Lichtfeld-Displays. Lichtfeld,
das kennt man ja, diese Lichtfeld, gibt es ja auch Lichtfeldkameras und so.
Hat das damit was zu tun?
Ja, die Technik geht in die gleiche Richtung. Das ist ein bisschen wieder eingeschlafen. Ja. Ich hatte auch schon mal erste Ansätze von Lichtfeld-Displays gesehen. Es ist noch sehr forschungsmäßig. Okay. Also da sehe ich noch nicht, dass das in den nächsten 5 oder vielleicht sogar in den nächsten 10 Jahren kommt. Also da werden wir sicher eher Micro-LED-Fernseher haben.
Aber was steckt da an Technik hinter?
Das ist ähnlich wie bei diesen Lichtfeldkameras, dass man beliebig den fokussieren kann. So. Und ehrlich gesagt, mit diesen Lichtfeld-Displays, sie haben es auch ähnlich wie Holographie mir versucht zu erklären. Es ist nicht ganz ohne. Dann habe ich gedacht, ich habe es verstanden. Und
okay, dann würde ich auch sagen, dann machen wir das,
also, das ist sehr, also sehr ambitioniert, was die machen wollen. So.
Ja.
Und genauso wie so eben Hologramm, so Projektionen im Raum und so. Das wird sicher irgendwann kommen, aber es ist im Augenblick nicht greifbar.
Weil dann können wir ja mal auf die YouTube, den Chat, da wird schon fleißig diskutiert, eingehen. Also ein Zuschauer e.V. oder Zuschauerin schreibt, dass bei einem Kollegen letzte Woche das LG OLED-Topmodell das Panel getauscht wurde wegen dem Einbrenneffekt.
Oh, echt?
Jetzt steht, genau.
Er hat Monitor, als Monitor benutzt, ne?
Er hat es als Monitor benutzt, oder sie?
Also hier steht, er hat es während des eines Updates, war der für eine Stunde ein knallblauer Update-Bildschirm zu sehen. Und das war dann am nächsten Tag wohl das Problem. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie alt der ist. Also das hat ja das, also dieses Display sollte das ja hoffentlich nicht im ersten Jahr oder so auslösen, sondern dann, wenn quasi schon ein
bisschen. Naja, das LG das gleich austauscht, zeigt eigentlich, dass es nicht gar so häufig auftritt. Okay. Wenn das bei jedem zweiten Fernseher der Fall wäre, dann würden sie sich was anderes überlegen. Ne? Das wäre dann zu teuer.
Ja. Die andere Frage war, vorhin ging es ja explizit jetzt mal um Preis, aber ich würde ja allgemeiner dann mal fragen. Also diese LG OLEDs sind so die preislich die Top-Modelle. Damit machen sie sehr viel Geld. Das sind so die in der Oberklasse.
Nochmal kurz. LG stellt die Panels, der LG Display genau. In Wirklichkeit verkaufen die aber an mehrere Hersteller.
Okay.
Nur Samsung macht was anderes.
Ah, okay. Aber genau. Also, aber die Bildschirme, die LG jetzt an andere gibt, das sind die teuren. Das sind so die Oberklasse-Modelle, oder? Ist das denn absehbar, dass die auch günstiger werden? Dass es
also, die sich gibt weiter es, verbreitet? Ja. Die gibt es auch schon günstiger, nämlich so Vorjahresmodelle in 55 Zoll, die man so abverkaufen will und so. Dann kriegt man auch schon mal für 1.500, manchmal sogar für 1.000. Das ist aber dann ein super Angebot.
Ja, hier steht aber genau, so, wann geht es denn unter 1.000 Euro bei 55 Zoll?
Ja. Erst in frühestens 2 Jahren, denke ich. Dann kommen eine Menge neue Fabriken. Also es wollen eine Menge Hersteller und LG auch neue OLED-Fabriken bauen. Dann wird sich die Lage entspannen irgendwann.
Ja.
Dann gibt es auch Konkurrenz. Im Augenblick gibt es keine Konkurrenz. LG kann also noch die Preise ziemlich diktieren. Und wenn dann aber auch chinesische Hersteller wollen OLEDs fertigen, also es sollten irgendwie, ich weiß nicht, 7 bis 10 OLED-Fabs an den Start gehen. Das ist, das wird noch dauern. Keine Ahnung. Also wie gesagt, 2020 vorher wird das nicht richtig greifen. Aber dann wird es günstiger.
Ja. Und die Konkurrenten sind, die setzen alle auf die gleiche Technik. Also es ist jetzt noch nicht absehbar, dass...
Das sind die Mitbewerber, genau.
Die Mitbewerber,
also die nutzen alle das Panel von LG. Und natürlich kann man aber ja eine Menge falsch machen. Man kann eine blöde Videoelektronik reinmachen.
Ja.
Man kann die Farben versauen durch eine schlechte Ansteuerung. Man kann das... Also da gibt es noch eine Menge Sachen, wo die sich auch unterscheiden. Und am Ende ist es dann auch der Fernseher als Gesamtprojekt sozusagen. Wie kann ich den bedienen... Wie ist der ausgestattet und so? Da gibt es ja noch große Unterschiede. Also nur weil das Panel das gleiche ist, ist der Fernseher noch nicht der gleiche.
Genau, aber die Mikro- und Mini-LEDs, das ist, hast du ja gesagt, also weil die technisch, das ist jetzt noch nicht absehbar.
Ja, doch, es gibt schon Mini-LED, also Samsung hatte zur CES ja The Wall
vorgestellt. Genau, das stimmt auch schon, ja.
Das ist so ein, ich weiß gar nicht mehr wie groß, 1,70 Meter diagonal oder so, irgendwie sowas.
Was hat der dann, 4K?
Der hat 4K. Ja. Ist eigentlich zu wenig. Ich finde, der müsste eigentlich
also
mehr
bei
haben.
Der Größe ist es dann
genau,
schon.
Genau, das ist aber, nein, das ist den LEDs geschuldet. Die sind halt nicht Mikro, die sind Mini.
Ja.
Und also man kann es ausrechnen. Ich habe es auch mal ausgerechnet, wie groß die sind. Und wenn man näher dran geht, dann sieht man die Pixel auch deutlich. Aber wenn man ein bisschen weiter weg ist, ist es okay. Ich glaube, dass die im Augenblick fürs Wohnzimmer noch nicht so interessant sind. Also jedenfalls nicht für das herkömmliche Wohnzimmer. Da muss man da schon Platz haben. Aber so sagen wir mal, so eine Firma, die so einen schönen Eingangsbereich hat, die sich so ein Ding hinstellen, das peppt schon.
Ja.
Oder wenn da in der Kneipe statt dem kleinen Display für die Fußball-Bundesliga
Geld über hast, dann nimmst du sowas.
Na gut, aber wenn ich mir anschaue, was manche sagen wir mal, Kollegen oder auch aus dem Bekanntenkreis sich mit Beamern nach Hause holen. Ich meine, die brauchen auch Massenplatz und da ist so ein Großdisplay vielleicht dann schon mal.
Aber der Beamer, den packst du einfach weg und die Leinwand rollst du ein und dann stört sie nicht mehr.
Ja. Weil das war hier auch der Capellino hat das geschrieben, dass ja mit dem gegenwärtigen Trend, wo die Fernseher immer größer werden, das kommt natürlich den LEDs dann entgegen.
Ja,
also jetzt erstmal so lange mal, also es würde ja 8K oder sowas gibt es ja eh noch nicht, selbst 4K ist ja schwierig, irgendwie drauf zu bekommen, oder? Also
auf die LEDs?
Nee, also technisch daran zu kommen, dass man wirklich ein 4K-Bild hat. Also Sky hat einen Receiver.
Ach so,
also
ja, das ach so, du meinst also jetzt Inhalte. Jetzt,
genau, die Inhalte. Ja, das ist halt zumindest noch schwierig. Andererseits bei 7 Jahren durchschnittlich.
Ja, aber es gibt ja schon auch Inhalte, also auf Blu-ray und so.
Genau, okay, auf Blu-rays. Aber das heißt, das würde dem ja entgegenkommen. Das heißt, sie müssen es ja dafür gar nicht per se kleiner machen, solange sie immer noch größer werden.
Das stimmt.
Wäre zumindest ein Argument.
Das hoffen wir. Wie viel kostet die Hersteller? Denn das weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Angeblich werden in diesem Jahr 2 Geräte in Deutschland verkauft oder sind schon, habe ich gehört. Aber
2 Stück oder 2 Modelle?
2 Stück.
Okay. Also, hier steht 8K. Samsung The Wall hat 8K.
Nee, das wüsste ich.
Okay. Ja, das dann, ich glaube dir.
Aber egal.
Genau. So, jetzt wollte ich. Ach so,
die werden jedenfalls noch nicht in Massen verkauft. Ja, auch die Herstellung von The Wall ist nicht ohne. Auch da gilt ja dieses Pick and Place. Ja, auch die müssen die nehmen Module, die bestehen aus LEDs und die Module setzen sie zusammen und trotzdem müssen sie auch die Module ordentlich herstellen und die sind schon ein bisschen kleiner als die im Stadion, die LEDs.
Ja. Also, das war ja auch in dem Artikel von dem Display Week Menschen, der meinte ja, eigentlich macht einem die Ansteuerung bei diesen Dingern irre. Ne?
Und das ist auch ein Problem. Du musst sie ordentlich ansteuern. LEDs sind nicht gar so einfach zu beherrschen. Man kann das, ne? Aber es ist schon auch aufwendig.
Ja. Jetzt kommt hier noch eine Technik, die habe ich tatsächlich auch schon mal bei dir gelesen, selbstleuchtende Quantenpunkte.
Ja.
Das ist noch eine andere Technik.
Das ist, glaube ich, die Konkurrenz dann zu Mikro-LEDs. Ja. Und im Augenblick sind die Quantenpunkte ja nur im Backlight, also in LCDs. Samsung nutzt das vor allem.
Was ist denn ein Quantenpunkt? Das klingt total cool.
Das klingt cool, ne? Ja. Das finde ich auch. Nanopartikel sind das, die sind wirklich super klein.
Ja.
Und die wandeln einfallendes Licht auf, die wandeln die Wellenlängen, also die schieben das zu höheren Wellenlängen. Mhm. Das heißt, die machen aus Blau, Rot und Grün.
Mhm.
Und dafür werden sie im Augenblick genutzt. Im LCD, dann hat man blau leuchtende Dioden. Die werden dann nicht so eine Schicht quasi über dem ganzen Display. Da sind diese Quantenpunkte drin und die machen daraus dann rotes und grünes Licht. Beziehungsweise im Augenblick noch weißes Licht, das wieder gefiltert wird.
So.
Im Augenblick ist es noch weißes Licht, was gefiltert wird. Aber diese Quantenpunkte, also das Licht, was die erzeugen, oder die erzeugen es ja nicht, was die wandeln, hat sehr scharfe Spektren. Das heißt, ich kriege sehr satte Farben. Das ist der Vorteil. Und die kann ich gut filtern. Also wenn ich da sehr scharfe Spektren habe, dann kann ich da super das Rot rausfiltern. Habe ich nicht so viel Verluste.
Ja, genau.
So. Und das erste Ziel ist jetzt, die aus diesem hinter dem Display nach vorne zu kriegen in die Farbfilter. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, Blau fällt einfach so durch und Rot und Grün wird dann gewandelt in den Farbfiltern über die Quantenpunkte. Da arbeitet Samsung dran. Ich könnte mir vorstellen, dass man da demnächst mal irgendwas sehen wird.
Und ist das eine Technik für Fernseher dann?
Für Fernseher auch, also von auch interessant, für Fernseher. Und das nächste ist dann, oder noch das übernächste, also das ist noch ein bisschen weiter, diese Quantenpunkte kann man auch elektrisch anregen, also nicht nur mit Licht, sondern auch elektrisch und dann leuchten die selber. Dann sind es wiederum anorganische OLEDs. Dann sind wir wieder da. Also deswegen die Konkurrenz zu Mikro-LEDs.
Okay.
Aber das dauert noch ein bisschen. Also da habe ich erste Muster mal gesehen, die sahen noch ziemlich mies aus. Ich meine, sie haben immerhin gezeigt, dass es geht, aber die Farben waren schlecht und der Kontrast war ganz miserabel und so. Es waren Labor, nicht mal Prototypen, das waren Labormuster. Aber da habe ich dann mit dem auch gesprochen und der hat auch gesagt, nein, das dauert noch.
Du hast ja vorhin jetzt so ein paar andere Punkte aufgezählt, dann Thema Energieverbrauch ist da dann auch.
Der Energieverbrauch ist dann auch besser, weil ich, wenn ich, je weniger ich filtern muss, umso besser.
Ja, aber in dem Fall ist doch dieses blaue Licht ist ja überall an.
Genau.
Das wird dann sonst raus.
Das ist das Gleiche immer noch. Genau. Das blaue Licht muss immer noch komplett an sein.
Und der Schwarzwert ist dann aber auch nicht ganz so gut.
Nee, wenn es im Farbfilter ist, ist er natürlich nicht so gut. Was ich aber habe, im Prinzip sind die weitgehend blickwinkelunabhängig, weil das Licht, das, also im LCD, ich kann das LCD auf blau einstellen. Mhm. Und also sehr fein. Das Problem ist jetzt, ich muss ja die Flüssigkristallschicht auf blau, rot und grün optimieren. Üblicherweise wird sie auf grün, weil das ist das, was wir am meisten wahrnehmen, optimiert. Und dann filter ich. Mhm. Und dann habe ich eine Blickwinkelabhängigkeit drin. Wenn ich das aber auf blau optimieren kann, auf eine einzige Farbe und ich filter dann oben, dann habe ich im Prinzip über dem Farbfilter so eine Art bisschen wie so eine homogene Verteilung. Also die Blickwinkelabhängigkeit wird abnehmen.
Okay, und die sind die auch flexibel? Das klingt erst, wie du es erklärst, mir
egal,
sagen,
ja schon. Das ist denen, genau. Also so flexibel, wie jetzt auch LCDs sind.
Aber das
Aufrollen ist, ja, in die Farbfilter. Ich hoffe eigentlich, dass wir spätestens zur CES erste Muster, ich sag mal Muster, also ob die dann wirklich schon verkauft werden, weiß ich nicht. Aber da rechne ich eigentlich mit, dass es bald kommt. Also das heißt, vielleicht kommt es nächstes Jahr irgendwie die ersten Geräte. Die werden dann sicher teuer sein, weil das ist noch keine eingeführte oder etablierte Technik. Aber man wird so die ersten Sachen sehen können. Ne? Und dann vielleicht in 2 Jahren kommen die so, ich sag mal, in den Massenmarkt. Ja. Die sind vorher auch in Serie, aber nicht in Masse.
Ja.
Wobei, waren die ersten OLEDs ja auch nicht.
Genau, wollte ich sagen, bei OLED hat es ja auch relativ lange gedauert. Bei Mikro-LEDs?
Oh. Ja, keine Ahnung.
Also weil es ja, sagen wir mal so, wenn man sich jetzt so anguckt, so, was so alles an Techniken kommt, die unterschiedliche Vorteile haben oder so, überlegt man sich ja schon, ja, warte ich jetzt noch ein bisschen oder was mache ich jetzt eigentlich? Ich meine, gut, das ist immer die Frage bei so Unterhaltungselektronik. Ja, eigentlich kann man immer das kaufen, was gerade en vogue ist, weil irgendwann tauscht man es dann
das
doch irgendwann aus.
Genau, das ist die Tendenz ist ja ähnlich, wie wir schon lange aus der IT kennen. Mhm. Man kauft irgendwas und im nächsten Jahr gibt es was viel Besseres und dann denkt man noch, Mensch, hätte ich noch gewartet. Aber das Gleiche gilt fürs übernächste Jahr. Ja. Also von daher, ich glaube, davon kann man sich verabschieden.
Ja. Aber ich finde ja jetzt schon das Spannende, dass man da wirklich auch so ein paar Jahre vorausgucken kann, weil man schon abschätzen kann, wie lange man dran arbeiten muss, um wohin zu kommen. Eine Frage von Chuck Jones war, wie sieht das denn mit Umweltverträglichkeit und Recycling? Braucht man für alles, also wir haben bei den seltenen Erden, braucht man das dafür? Wie sieht es mit Recycling aus? Kann man das schon sagen? Gibt es da eine Technik, die per se besser ist oder sind sie einfach alle?
Also alle brauchen ja Transistoren zum Ansteuern. Das heißt, und alle brauchen in irgendeiner Form Substrat. Ich glaube, die organischen Schichten zu entsorgen ist jetzt irgendwie nicht so. Die Flüssigkristalle, ja, hat man immer gesagt, muss man mal gucken. Das ist ganz wenig, was in so einem Display ist. Mhm. Das ist echt super wenig. Bei den Quantenpunkten, das war ja ein Streitpunkt, die waren ja mit Cadmium. Mhm.
Ah, okay.
Das gibt immer noch eine Ausnahmegenehmigung von der EU, weil die Quantenpunkte mit Cadmium effizienter sind. Mhm. Das heißt, man spart wiederum Energie. Mhm. Deswegen gibt es so eine Ausnahmegenehmigung. Die dürfen noch einen ganz kleinen Prozentteil Cadmium drin haben. Wenn ich mich recht entsinne, ich bin nicht sicher, ist es für Rot noch mit Cadmium. Aber die sind da dran, also die forschen und da würde ich, weiß ich nicht, also Elektronik generell ist Recycling, da habe ich das Gefühl, da wird viel mehr drauf geachtet und das bei den Mikro-LEDs, naja, so wie jetzt LEDs halt auch, ne?
Ja, es wäre ja auch irgendwie traurig, wenn, also man guckt ja schon nach der Energiebilanz, wenn man sowas kauft, die ist ja auch schön groß immer zu sehen und wenn dann irgendwie dahinter das alles... Ja, gut. Würde. Aber das heißt nicht, dass es nicht
Prinzip
so
ist. Im Prinzip muss halt inzwischen auch nicht nur nach der Energiebilanz, sondern nach der gesamten Ökobilanz gucken, ne, was da in Produktion
ist. Ja, und das so kann ich nicht so einschätzen, wie das zum Beispiel bei der Mikro-LEDs ist, weil das ist ja schon ein erheblicher Aufwand.
Ja.
Mhm. Keine Ahnung.
Das müssen wir sich dann nochmal genauer anschauen. Das hat bisher noch niemand
gemacht. Aber das ist ja was ganz Generelles. Ich meine, ein neuer Fernseher, der mehr Energie spart, ist so wie ein neuer Kühlschrank, der mehr Energie spart. Wenn meiner erst, also jedes neue Gerät heißt, ich habe wieder Elektroschrott gekauft oder produziert. Manchmal ist es eine Milchmädchenrechnung global gesehen.
Manchmal ist es besser,
gesehen,
das alte Gerät noch zu behalten, auch wenn das neue energiesparender ist, weil die Gesamtbilanz besser wird.
Dadurch. Das gilt natürlich für Fernseher
auch. Genau, wir hatten ja auch den anderen Aspekt, es ist ja auch wichtig, dann, wie lange sie halten, also bevor man jetzt ein Panel austauschen muss oder
sowas. Also ich glaube, dass sich kein Hersteller heute mehr leisten kann, dass ein Fernseher nicht irgendwie 7 Jahre durchhält. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Andererseits wollen sie immer, dass, also das ist dann halt das mit der neuen Technik, dass man öfter neue kauft.
Das stimmt, das wollen sie, aber deswegen können sie nicht die Geräte verrecken lassen. Ja. Also das funktioniert nicht. Dann müssen sie eben gucken, dass sie irgendwas Neues, dass die Leute denken, oh, das will ich haben, das ist cool.
Siehst du, dann frage ich ja trotzdem nochmal meine Frage, weil Nico nicht hier ist. Können die denn alle 3D oder gibt es das überhaupt gar nicht mehr? Oder?
Also
ich
mir
gucke
ist,
immer noch gerne 3D.
Das ist schade. Mir ist kein Fernsehhersteller bekannt, der noch 3D macht.
Ach meine Güte.
Das 3D ist zu Ende.
Totgelaufen.
Das ist ja schon traurig. Ich möchte nochmal eine heiße Show zu 3D-Fernsehern machen.
Echt?
Die machen wir dann einfach nur als Werbung dafür. Ich finde das
mit zwei Zuschauern.
Aber verkauft wird das ja weiterhin. Also ich meine, weil sie halt für die Kinos hat sie es irgendwie durchgesetzt.
Was? Genau. Das Gefühl, diesmal. Nimmt auch ab, habe ich das Gefühl, oder? Findest du nicht?
Ja, finde ich auch. Wir treten noch Filme in 3D. Also es war jetzt immer ein großes Hype da irgendwie. Ja. Cameron hat da irgendwie groß getrommelt da, auch mit Avatar und was weiß ich. Aber selbst der redet nicht mehr davon. Oder weiß ich nicht, ob er sein
Avatar 2 noch in 3D. Also ich gucke fast alle Filme in 3D jetzt. Außer aber beim Seefest.
also die neuen Filme, wenn die in 3D kommen, das ist auch relativ selten inzwischen.
Also es werden ja noch Filme in 3D auch produziert. Das sind aber meistens Animationsfilme, weil am PC das zu machen ist einfacher.
Na gut, okay, dann
ach, Menno.
Das ist schon ein bisschen traurig.
Ja.
Ne? Naja, aber meiner hält ja noch, der ist ja noch nicht 7 Jahre alt, mein Fernseher.
Na, der hält wahrscheinlich auch noch länger.
Ja, wahrscheinlich hält er noch länger. Naja, aber wenn ich dann irgendwann nichts mehr finde in 3D. Gut, ich gucke jetzt mal, ob wir noch andere Fragen hatten, weil irgendwie bin ich jetzt erstmal ganz schön informiert. Mir fällt gar nichts.
Ja, was kauft
gar
man
keine
jetzt?
Fragen mehr ein.
Ich kaufe deinen alten.
Ja, natürlich, das ist jetzt natürlich die Frage, aber du hast es ja gerade eigentlich erklärt. Also jetzt, wenn man
das
jetzt
war jetzt kauft, kein Witz, mache ich tatsächlich.
Ja. Ich meine halt, dass, also wenn du jetzt einen Fernseher kaufst, ist LCD immer noch das quasi im günstigeren Preissegment. Ja. Du hast gesagt, im nächsten Jahr wären, jetzt muss ich es zusammenfassen, Quantenpunkte vielleicht vorgestellt, aber ja auf jeden Fall nicht so kommen, dass man es bezahlen kann. Also vielleicht werden die OLEDs, hast du gesagt, ab 2020.
Werden die rechne ich damit, dass es mehr Fabriken gibt und deswegen die Panels billiger werden und damit auch die Geräte.
Dass dann nicht nur quasi Geräte, Modelle aus dem Vorjahr günstig, sondern auch vielleicht neuere für verschiedene Preissegmente kommen.
So ab da geht es eigentlich, glaube ich, los.
Okay,
dass
also
die
das
auch
heißt,
wirklich preislich mit den LCDs konkurrieren können. Wobei man sagen muss, High-End-LCDs, jetzt sagen wir mal solche Samsung, nennt die ja Quantenpunkten, LED-TV oder so ähnlich, weiß ich nicht genau. Die sind auch teuer.
Ja.
Also man bezahlt eben nicht nur das Panel, sondern man zahlt das Ganze drumherum auch. Und die liegen preislich dann ganz ähnlich wie die OLEDs. Also muss man, aber der Unterschied ist, du kriegst kein richtig günstiges OLED. Du kriegst aber ein LCD-TV,
also
55
Technik
Zoll.
Die geht nach oben, aber die andere noch nicht.
Genau, für weiß was denn ich, 600 Euro oder so.
Und die anderen Sachen, Mikro-LEDs, das dauert auch noch
ein bisschen? Das dauert noch ein bisschen, ja. Das werden wir wahrscheinlich erst in kleineren Geräten. Oder in ganz großen, also so wie dieses, dann ist es eben nicht mehr Mikro, sondern Mini, wie dieses Cinema-LED. Und in den Smartwatches, da liegt es ja auf der Hand, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich den Wafer nehmen kann und dann ist es nicht so teuer.
Naja, da die meisten doch, ich glaube, die Statistik ist immer, die größten Verkaufszahlen sind immer, wenn Fußball-WM ist, bis zur nächsten sind es ja jetzt 4,5 Jahre, von daher ist ja ein bisschen
da ist ja die Zeit. EM zwischendurch.
Die EM ist dazwischen, genau.
Hat ja dies Jahr nicht so richtig funktioniert mit den Verkäufen.
Nee, genau, ja, das ging alles ein bisschen sehr schnell. okay, ja, ich würde sagen, dann haben wir das so beantwortet. Ansonsten zu den Lichtfelddingern können wir ja dann nochmal gucken, wenn es
da
was
gibt. Vielleicht sollte ich mal einen Artikel machen, wie der Stand da ist.
Wie das aussieht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder zur neuen Heise Show.
Genau. Tschüss.
Ciao. Tschüss.